Hallöchen, wir sind's wieder, die Pride Time, euer queeres Jugendradio aus Freiburg.
Hallo, wir sind Elian
und Maro
und das hier ist Radio Pride Time, das queere Jugendradio der bunten Jugend auf Radio Dreieckland auf 102,3 Megahertz.
Ja.
Ich heiße euch alle willkommen zu unserer Pride Edition von unserer Radiosendung.
Ja, es ist Pride Month.
Jawohl. Passend zum Pride Month ist diesen Samstag auch CSD in Freiburg. Es wird sehr heiß werden, aber ich hoffe, alle, die diesen CSD besuchen möchten, können das auch trotzdem tun. Nehmt euch ganz viel Wasser mit.
Und Fächer.
In Fächer, genau.
Stimming Toys, was auch immer ihr braucht.
Genau. Und es ist auch okay, sich Pausen zu nehmen.
Oh ja. Und außerdem eine weitere Aktion, die natürlich danach noch ansteht, die auf die wir auch hinweisen wollten, ist Widersetzen in Erfurt, wo nämlich am 4. und 5. Juli, das ist dann ein bisschen später, zwei Wochen später. Aber trotzdem, da soll der AfD-Parteitag stattfinden und da gibt es große Gegendemonstrationen und Aktionen dagegen.
In Erfurt. Haben wir das schon gesagt?
Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall ist das sehr, sehr cool und wichtig.
Der Parteitag ist nicht cool.
Nein, Faschismus ist nicht so cool, ehrlich gesagt. Aber eben deswegen ist es umso wichtiger, dagegen auf die Straße zu gehen. Und ich werde da sein und demonstrieren. Und
ich auch.
Ja, es ist sehr, sehr schön. Schöne Aktion.
Genau, genau. Und passend zum Pride Month haben wir eine ganze Reihe an Büchern herausgesucht, die wir vorstellen werden nun. Und zwar haben wir gedacht, dass wir zu jedem Buchstaben aus LGBTQIA+ Buchempfehlungen vorstellen.
Genau, wir haben also Bücher mit lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans, queeren, inter, asexuellen, aromantischen und nicht-binären, also das N, ich weiß nicht, ist das N im Akronym drin? Auf jeden Fall
und nicht-binären. Nee, ist es nicht, aber halt im also, Plus.
Genau, im Plus quasi.
Und im T eigentlich auch. Aber
ja, aber eben, so. wir haben quasi einmal binäre Trans-Hauptfiguren und nicht-binäre Trans-Hauptfiguren, so können wir das ja sagen. Genau, und wir dachten, weil das ist einmal ganz wichtig, weil auch im Pride Month immer wieder vergessen wird, dass Queerness nicht nur Love is Love ist. Und natürlich, das ist auch sehr, sehr wichtig und liebe, wen du willst oder wann du willst, aber es beinhaltet auch noch so viel mehr. Und deswegen wollten wir hier ein paar Bücher, die vielleicht nicht super oft empfohlen werden, die wir aber sehr mochten oder die uns auch empfohlen wurden. Manche von denen haben wir beide nicht gelesen, aber es gab Personen, die mir gesagt haben, dass wenn ich die jetzt hier nicht mit in diese Liste mit aufnehme, dass ich dann weiß nicht was. Nein, aber es sind sehr gute Bücher. So. Ich würde sagen, ja, das war's. Und
dann fangen wir doch einmal an mit dem Buchstaben L.
Genau. Also aus jeder Kategorie, ich weiß nicht, wir haben hier so 5, 6 Bücher oder so. Ja. Chillig. Genau. Wir fangen an mit L. Lesben. Da würde ich einmal eins meiner absoluten Lieblingsbücher nennen, und zwar ist das Last Night at the Telegraph Club von Melinda Lowe. Das ist mit eins der Bücher, die ich die ich sehr oft gelesen habe. Ich mag es unfassbar gerne. Es ist vom Genre her YA, also Young Adult, für junge Erwachsene oder Jugendliche geschrieben, historisch, und es ist Romanze, so. Das ist sehr wichtig. Und es geht um Lily Hu heißt sie, mit vollem Namen, ein junges Mädchen, die in Chicago, was laber ich, San Francisco, ich verwechsel irgendwie immer San Francisco und Chicago, egal, USA, auf jeden Fall, sie,
alles das Gleiche.
Sie wächst in San Francisco auf, in Chinatown, und ist eben die Tochter von chinesischen ImmigrantInnen und findet eben mit 17 heraus, dass sie lesbisch ist und verliebt sich in Kath, eine Mitschülerin. Kath? Spricht man das? Ja, Kath. Eine Mitschülerin von ihr. Und eben findet dann auch den Telegraph Club. Das ist eine Lesbenbar, die ein bisschen außerhalb von ihrem Viertel ist. Aber genau. Es geht da sehr um eben historische Lesben-Gruppierungen oder Subkulturen sozusagen, um die Butch-Femme-Dynamik. Das finde ich, also fand ich sehr, sehr interessant zu lesen, eben wie quasi aus dieser Unterdrückung von lesbischer Sexualität halt auch so, keine Ahnung, wie sich trotzdem diese Personen gefunden haben und Community gebildet haben. Und das ist wahnsinnig schön. Und es geht auch sehr viel um den Rassismus, den Lily selbst und auch ihre Familie erfahren. Auch eben zum Beispiel, wie in der queeren Szene sie nicht unbedingt akzeptiert wird als chinesische Person oder als Person mit chinesischen Wurzeln. Und auch sehr viel um eben Gender-Dynamiken, auch Gender-Identität. Und obwohl es eben diese sehr heftigen Themen behandelt, ist es super hoffnungsvoll und sehr, sehr schön und eben auch super gut recherchiert. Die Autorin Malinda Low hat auch hinten eine große Liste an Ressourcen und ja, ihren Quellen quasi auch, weil sie hat da wirklich viel Arbeit in dieses Buch gesteckt und ich finde, das merkt man auch. Es ist wahnsinnig gut geschrieben und es ist also wirklich eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Ja, fand ich sehr, sehr süß.
Ja, unser zweites Buch ist On a Sunbeam. Das ist auch im YA-Genre. Es ist Science Fiction und es ist ein Graphic Novel.
Und die Autorin. Von wem wurde das Buch denn geschrieben, Elian?
Das Buch wurde von
Tilly Warden.
Tilly Warden geschrieben.
Sorry.
Und genau, in dem Buch gibt es quasi zwei Handlungsstränge. Der eine Handlungsstrang spielt in der Gegenwart. Da ist eine bunt gemischte Crew, also fast alles sind Frauen. Die sind auf einem Raumschiff, der Arktis, und die reisen im Weltall herum und bauen alte, vergessene Ruinen neu auf. Und genau, der zweite Handlungsstrang spielt in der Vergangenheit. Da geht es um zwei Mädchen, Mia und Grace, die in einer Schule sind und sich verlieben. Und Mia ist nun Teil der Crew von der Actors und ist dort, um nach Grace zu suchen. Und genau, nach und nach werden diese beiden Handlungsstränge zusammengeführt und man versteht immer mehr, wie es alles zusammenhängt. Und ja, schön an dem Buch ist, dass es so sehr fantastische Elemente gibt. Zum Beispiel, die Menschen können im All atmen. Und es ist sehr cozy und queer. Und
hat auch wunderschöne Zeichnungen, finde ich. Also ich mag den Stil sehr, sehr gerne.
Ja, und es ist so eine Found Family und natürlich Lesben.
Lesben. Und auch nicht nur, also es, eben, es gibt zwei Haupt... Also auf jeden Fall eben Mia und Grace und gibt es, glaube ich, noch eine zweite lesbische Beziehung und es gibt auf jeden Fall auch noch eine nicht-binäre Person in der Crew. Also es ist alles ganz süß, finde ich. Ganz queer.
Ja.
Ups, große Empfehlung, eben. Als nächstes, auch Sci-Fi, aber ein bisschen schwieriger zu lesen, meiner Meinung nach, ist Gideon the Ninth von Tamsin Muir. Und das Ganze ist eben auch Fantasy, Sci-Fi, auch Young Adult, aber ich finde es deutlich... ja, schwieriger quasi zu lesen sozusagen und es behandelt auch, also es ist deutlich heftiger in seinen Inhalten. Genau, das ist nämlich auch, es ist auch sehr kompliziert. Ich hab's, Elian, ich hab's ja auch empfohlen, ne, aber es ist, es braucht eine Weile reinzukommen, so. Allein von den Namen her. Und genau, es spielt in einem quasi Sternennetz, das heißt Dominicus, und das hat 9 Planeten und jeder dieser Planeten hat ein quasi, wie sagt man es, Regierungshaus oder so. Und die haben auch jeweils eine Schule für Totenbeschwörung. Ja. Oder also dieses Haus ist die Schule für, also ihr checkt, ist das Haus für Totenbeschwörung. Hä? Ihr checkt. Ach Gott. Und diese 9 Planeten werden beherrscht vom Emperor. Das ist so der ultimative Nekromat. Und das ist, der ist auch quasi, der ist unsterblich. Und er wird von den anderen wie so ein Gott, wie nennt man das? Angebetet?
Angebetet.
Genau, angebetet. Und die Erben der Häuser haben auch jeweils einen Kavalier bzw. Bodyguard und können, das ist jetzt zu viel, wir lassen es dabei, also das Worldbuilding ist sehr komplex, genau, und das Ganze ist auch sehr, sehr religiös angehaucht, eben die Hauptperson Gideon ist eben auf dem 9. Planet, im 9. Haus wurde von Nonnen erzogen. Und eben, es beginnt damit, dass Gideon aus diesem Haus fliehen möchte und Harrow, das ist ihr Spitzname, ihr eigentlicher Name ist Harrow Hark Nonagesimus. Nonagesimus, das ist das Ding, ich weiß nie, wie man Namen ausspricht, wenn ich sie nur lese. Auf jeden Fall ihre quasi so, sie ist so ihre Feindin mäßig und sie ist auch die Erbin des 9. Hauses und sie hindert Gideon daran, eben das Haus zu verlassen. Und dann wird aber nach und nach klar, dass Gideon für Harrow die einzige Option eines Kavaliers ist, weil alle anderen Loki in ihrem Alter tot sind. Haha. Dazu später mehr. Das ist ein Spoiler, wenn ich das jetzt erzählen würde, warum die denn alle tot sind. Das ist also sehr spannend. Und dann reisen sie quasi zusammen zum Emperor, damit Harrow da eine weitere Schulung machen kann und krasser werden kann in ihrer Nekromantie, eben also Totenbeschwörung im Sinne von, es ist super interessant, ich mag es total gerne. Es wird auch vorne auf dem Cover steht irgendwie drauf, Lesbian Necromancers in Space, und das hat mich halt schon gecatcht und ich finde, ja, damit kann man es auch eigentlich stehen lassen. Gideon, so eine tolle Butchie-Lesbe, keine Ahnung, wundervoll, ich fand es sehr süß. Und ich mag sehr gerne, wie es quasi so das Genre von auch so ein bisschen Gothic Horror, ein bisschen Krimi angehaucht. Bisschen, es liest sich zwischenzeitlich wirklich ein bisschen wie Agatha Christie, im Sinne von, dann sterben Menschen und dann muss man so rausfinden, oh, wer hat diesen Mord begangen? Und gleichzeitig gemischt eben mit dem so sehr aktuellen Humor und Slang und Lesben. Also ich finde toll.
Gutes Argument.
Damit. Ja. Genau, es gibt noch weitere Bücher, doch wir sind auch langsam am Ende der Zeit angekommen, die wir dafür hatten. Was ich noch ganz geschwind sagen wollte, die auch sehr süß sind, die wir jetzt hier nicht mehr die Zeit haben, sie in-depth zu besprechen. The Lesbiana's Guide to Catholic School von Sonora Reyes. Wie heißt die Person? Sonido Reyes, Verzeihung. Süß, auch YA. Und Sunburn, auch YA. Das spielt in den 70er Jahren in Irland und es geht um Lesben. Und es ist auch sehr katholisch, sehr so Religion. Das war's mit der Lesben-Kategorie. Wundervolle Bücher, die wir alle sehr empfehlen können.
Nun machen wir weiter mit den schwulen Büchern. Da ist unsere erste Buchempfehlung Go Tell It on the Mountain.
Von James Baldwin.
Genau. Und der Roman ist ein bisschen an seine eigenen Kindheit angelehnt, die er in einer religiösen Community verbracht hat. Und zwar geht es um Johnny Grimes, der ist der Sohn des Priesters Gabriel. Und er soll selbst einmal Priester werden. Genau, aber Johnny ist von dem Ganzen nicht so sehr begeistert, weil er so sehr die Gewalt und die Angst so, nein, also er sieht so sehr die Gewalt, die sein Vater auf seine eigene Familie ausübt, genau, und da geht es eben um seine Position in dieser Community. Und genau, Johnny wird zwar nicht explizit schwul genannt, aber er wird in sehr vielen Szenen so dargestellt.
Also ja, stimmt, sehr.
Genau.
Also ich würde auch nicht mehr sagen, es ist Subtext, es ist deutlich.
Deutlich mehr.
Also es ist schon offensichtlich, aber ich glaube, das Wort schwul wird nicht verwendet sozusagen.
Ja.
Ja. Aber noch ein Buch, auch eins meiner absoluten Lieblingsbücher, ist Darius the Great is Not Okay, beziehungsweise die Reihe ist eine Duologie von Adib Khurram. Es ist auch YA, so kontemporär, und im ersten Teil geht es um Darius. Wer hat's gedacht? Er ist, sorry. Oh mein Gott.
Heißt der Protagonist eigentlich Darius?
Ich glaube, sorry, also er ist ein Nerd und er mag Tee sehr gerne und Star Trek und Herr der Ringe und er ist eine absolute Süßmaus. Ich liebe Darius so sehr. Er hat Depressionen. Die hat er geerbt von seinem Papa, lol. Und seine Mutter ist persisch und quasi der Hauptpunkt ist, dass die gesamte Familie in den Iran fliegen, weil sein Opa todkrank ist und weil sie eben, das ist so das letzte Mal, dass sie mit ihm wahrscheinlich Zeit verbringen können. Und deswegen eben gehen sie in den Iran. Und dort geht es dann sehr viel eben um so die Familienbeziehungen. Und er lernt dort Sohrab kennen und freundet sich mit ihm an. Und das Ganze, das erste Buch, ist nicht explizit schwul. Auch da wird Darius nicht schwul genannt jemals. Aber ich habe das schon gelesen, bevor ich wusste eben, dass ein zweites Buch es gibt und dass Darius im zweiten Buch schwul ist. Und ich wusste, ich war so, bist du schwul oder so? Weil einfach, es gibt sehr viele Szenen, die das so andeuten. Und schwul. Und, aber im zweiten Buch ist er dann offen schwul, also Darius hat auch einen Freund und dann, es ist, also ich keine Ahnung, diese beiden Bücher sind mir wahnsinnig wichtig. Ich fand die wahnsinnig schön zu lesen. Es geht um super schöne Themen, um eben Freundschaft. Es geht vor allem männliche Freundschaften und wie die dargestellt werden, finde ich so süß und
viel zu unterrepräsentiert.
Ja, einfach so gesunde Männerfreundschaften, die auch über ihre Gefühle reden, lol. Und einfach süß und eben so Familien, Vater-Sohn-Beziehungen, die auch sehr emotional sein können und generell Depressionen, kulturelle Identität, so Zugehörigkeitsgefühl, all diese Themen, so sehr, sehr schön einfach. Ich mag das Buch sehr gern. Ja, als nächstes.
Ich habe es jetzt auch ausgeliehen bekommen, um es zu lesen.
Ja, von mir. Aber ja, als nächstes.
Genau, unser nächstes Buch ist The King and the Dragonfly. Und da geht es um den 12-jährigen Kingston James, genannt King. Und dessen Bruder ist relativ plötzlich gestorben. Also sein älterer Bruder, und er heißt Khalid. Und King ist jetzt überzeugt, dass sein Bruder sich in eine Libelle verwandelt hat.
Deswegen die Dragonflies im Titel.
Genau, genau. Genau, und Kings bester Freund aus Kindheitszeiten, Sandy, über den hat Khaled ihm das Gerücht erzählt, dass Sandy wohl schwul ist und dass sich King nun von diesem fernhalten soll, um quasi selbst nicht als schwul wahrgenommen zu werden in der Gesellschaft. Ja. Und ja, aber irgendwann erfährt, also nachdem Sandy eine Zeit lang verschwunden war und dann wieder aufgetaucht ist, erfährt King, dass Sandy wirklich schwul ist. Und dann wird aber im Laufe der Zeit die Freundschaft wieder enger. Und
King wird auch schwul. Das passiert nämlich, wenn ihr mit schwulen Leuten abhängt.
Dann werdet ihr auch schwul. Ja.
Nein, ich mochte das Buch wahnsinnig gerne. Es ist auch sehr einfach geschrieben. Aber auch da eben, also allein dieses so Gefühl von, also es ist auch sehr heftig, ne? Allein weil sein Bruder stirbt und auch dieses so Gefühl von, er weiß nicht zum Beispiel was, ob sein Bruder jetzt homophob war oder so. Also eben, weil er ihm ja vor seinem Tod das gesagt hat mit Sandy und das ist alles, und er hat eben sehr viel Frust gegenüber seinem Bruder, aber er liebt ihn ja immer noch. Es ist wahnsinnig, ich kann auch nicht, ich fand das sehr, es hat mich sehr, sehr berührt, auf jeden Fall. Obwohl es ja auch so eher so ein für so jüngere LeserInnen eigentlich geschrieben ist. Ich mochte es trotzdem sehr gern. Ja, als letztes Buch in der schwulen Kategorie haben wir The Sun and the Star von Rick Riordan und Mark O'Shiro. Das Ganze spielt im Percy Jackson-Universum. Falls HörerInnen hier dabei sind, die Percy Jackson Kinder waren oder ADHS haben oder beides. Ich glaube, das ist das Venn-Diagramm von Leuten, die Percy Jackson mögen und die ADHS haben, ist eigentlich eine große Überschneidung. Also
wahrscheinlich, ja.
Also ich persönlich mit ADHS mochte es sehr. Und das Ganze ist auch so eher für jüngere LeserInnen geschrieben, ist eher Fantasy. Für die, die es nicht wissen, Percy Jackson, da geht es um, es spielt in unserer Welt quasi, also schon in den USA. Das ist nicht meine Welt, das, oh mein Gott. Dieses USA-Bashing in der heutigen Folge ist ein bisschen crazy, aber oh mein Gott.
Es geht um griechische Götter.
Ja, genau, und Halbgötter. Und genau, und es geht um Nico D'Angelo. Oh, mein Baby, ich liebe ihn so sehr. Loki, ich liebe Nico. Und er ist schwul und er ist ein Sohn des Hades. Und seinen Boyfriend Will. Wie heißt er? Will Solace. Er ist ein Sohn des Apollo. Und die beiden tauchen in den Percy Jackson Büchern auf, in Helden des Olymp. Tauchen sie auf. Und dann auch später in Trials of Apollo. Da werden sie dann, da kommen sie als starke Nebenfiguren raus. Und jetzt in The Sun and the Stars sind die beiden die Hauptfiguren. Und eben Nico ist schwul, Will ist bi. Und sie müssen basically in den Tartarus reisen, um dort den Titanen Bob zu retten. Bob war ehemals ihr Petus, falls ihr die Mythe kennt. Egal, das ist jetzt zu lang zu erklären. Und eben, ich würde es empfehlen für alle Leute, die ADHS haben. Das ist ein bisschen weird, weil so Bücher für Leute mit ADHS zu empfehlen, ist nicht unbedingt das Medium, was man sich da aussuchen würde. Trotzdem, ich mit ADHS habe es geschafft, dieses Buch zu lesen. Daran schafft ihr das auch. Also, nee, actually süß. Es liest sich ein bisschen wie so eine Fanfiction. Also, ganz ehrlich, als hätte Rick Riordan so Fanfiction zu Percy Jackson selbst geschrieben. Aber es ist richtig süß. Ich fand's süß. Ja. Und einfach die Queerness. War fun.
Ja.
War jetzt nicht, also, war süß. Ja, genau. Das war's.
Ja, das war's mit den schwulen Büchern. Und weiter machen wir mit den bisexuellen Büchern.
Bisexuell. Und da haben wir zuallererst The Golden Boys, Boys Guide to Bipolar. Jedes Mal sage ich es falsch. Jedes Mal nehme ich es mir vor. The Golden Boys Guide to Bipolar. Es ist FEGB. Von Sonido Reyes. Und eben, das ist quasi die Fortsetzung von The Lesbiana's Guide to Catholic School. Und es geht um den Bruder Caesar von Caesar Flores, von der Hauptfigur im ersten Teil, Yamilet. Und er ist bisexuell und eben, wie der Titel sagt, bipolar. Also ihm wurde eine bipolare Störung diagnostiziert. Und es geht eben zum einen darum, wie er seinen Ex Jamal zurückgewinnen möchte, von dem er sich getrennt hat, aus einer sehr verinnerlichten Homophobie bzw. Biphobie heraus. Und gleichzeitig, dass er eben mit seiner Diagnose struggelt und halt auch mit den Medikamenten und dann irgendwann auch die Medikamente absetzt. Und es ist sehr heftig zu lesen und es ist vor allem wahrscheinlich für Leute, die selbst mentale Probleme haben, ziemlich heftig. Aber ich fand es auch sehr, sehr schön und hoffnungsvoll und sehr so, ja, keine Ahnung. Und das zeigt auch, dass man quasi immer auch liebenswert ist und egal so wie, ich weiß gar nicht, was so die Gesellschaft dieser mentalen Störung quasi an, weißt du, was ich meine? Also dass es keine Rolle spielt dadurch, wie so sehr man Liebe verdient zum Beispiel. Und es geht auch eben nicht nur um romantische Liebe, sondern auch sehr, sehr viel um so familiäre und freundschaftliche Liebe. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja.
Ja, das klingt ja nach einem sehr tollen Buch.
Du musst näher ans Mikrofon ran
und hör dich nicht. Ja, ich weiß.
Bruder, wir können es hier auch hinstellen, Leute. So.
Genau. Genau. Das nächste Buch ist Iron Widow von Shiran J. Zhao. Und das ist ein Science-Fiction-Roman. Und ist auch, lässt sich auch in YA einordnen. Und dieses Buch ist eine Nacherzählung des Aufstiegs von Wu Zetian. Das ist die einzige weibliche Herrscherin der chinesischen Geschichte. Und die Protagonistin ist quasi eine 18-jährige Neuinterpretation von Zetian. Und die rächt den Mord ihrer Schwester, der durch das extrem patriarchale Militärsystem verübt wurde. Und dieses System bringt Jungen und Mädchen zu Paaren zusammen, um dann riesige magische Meches zu steuern, die auf Fabelwesen aus ostasiatischen Mythen basieren. Und da sind die männlichen Piloten werden quasi als Stars gesehen und die weiblichen Pilotinnen dann eher so als Dienerinnen.
Beziehungsweise die werden ja auch oft geopfert. Das war ja auch ein Ding, ne? Ja. Und vor allem, also hast du glaube ich noch gar nicht gesagt, dass quasi so das Ganze, es spielt ja quasi im imperialen China, so Sci-Fi, aber es ist davon sehr inspiriert. Und es gibt so Aliens, gegen die eben gekämpft wird. Das ist ein ganz bisschen lustig, eben diese Mischung, fand ich.
Ja, genau.
Und wie heißen die nochmal? Die so aussehen wie so riesige Dumplings oder so. Ich weiß nur noch, dass sie aussahen, oder dass die Hauptfigur an einer Stelle sagt, die sehen aus wie so riesige so Buns oder Dumplings oder so. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Naja, egal.
Jedenfalls wird die Hauptfigur auch als bisexuell beschrieben. Und so ihre Love Interests auch und
ist das ein Spoiler?
Vielleicht schon.
Ich meine, ich muss ja nicht sagen, wer, aber es gibt auch Polyrepräsentation und da sind alle bisexuell.
Genau.
So, das klang ja richtig wie so ein Kind. Das ist ein Abi. Sorry. Ja.
Genau.
Ich fand es echt fun. Es ist auch ein zweiter Teil raus, den habe ich noch nicht gelesen, aber ich fand es ganz fun, ja. Und ja. Auch sehr viel, eben, es geht auch sehr viel um so Imperialismus, Kolonialismus, ganz gut. Das nächste Buch, das habe ich nicht gelesen, es wurde mir aber wärmstens empfohlen, ist A Language of Limbs von Dylan Hardcastle. Und das Ganze ist so literary, es spielt, oder also es fängt an in den 1972 in Newcastle, Australien, wo zwei Mädchen quasi unterschiedliche Wege einschlagen, nämlich die eine outet sich als queer und die andere versteckt sich weiterhin und outet sich eben nicht, bleibt im Closet. Und dann folgt es deren weiteres Leben über so 30 Jahre. Und ja, es geht sehr viel um Queerness, Freundschaft, Liebe, viele Proteste, sehr viele so Orte, an denen sie sich fast begegnen wohl. Und eben, ich habe es selbst nicht gelesen, aber ich freue mich sehr, es zu lesen. Und eine oder beide, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall eine Hauptfigur ist bisexuell. Das ist sehr schön. Als nächstes machen wir mit Trains weiter. Möchtest du anfangen oder ich?
Ja, ich kann gerne anfangen. Also als erstes habe ich das Buch Tin Stories. Das ist ein deutsches Buch und das ist herausgegeben von Joy Reisner und Orlando Meyer-Briggs. Und das ist...
Also T-I-N mit Sternchen noch.
Genau, T-I-N Sternchen. Das steht für Trans Inter Non-Binary. Und das ist eine Sammlung von Trans-, Inter- und nicht-binärer Geschichte in Deutschland seit 1900. Und zum Beispiel haben wir Karl M. Bär, der ein Buch über sein Leben als Interperson geschrieben hat. Wir haben Lily Beckroff, das ist eine Transfrau und eine Sexarbeiterin, die im Nationalsozialismus verfolgt wurde. Und wir haben Cornelia Kost, die hat in den 1980ern ein Tagebuch zu ihrem Coming-out geschrieben.
Cool.
Genau.
Also das Ganze ist so nicht, also quasi so historisch.
Ja, es ist Non-Fiction. Es ist einfach, cool. Ich glaube, eine Sammlung quasi. Also nice. Eine Sammlung von geschichtlichen Sachen.
Das erste Buch, was ich mir rausgesucht habe, was ich auch sehr, sehr liebe, ist Pet von Akwa Ikemezi. Das ist Fantasy und YA. Und es geht um Jam, das ist ein Transmädchen. Ich habe vergessen, wie alt sie ist. Ich würde raten zwischen 14 und 17, aber auf jeden Fall. Und sie lebt in der Stadt Lucille in Amerika und das Ganze eben ist so ein bisschen, also Lucille gilt als so die perfekte Stadt, weil sie eine linke Revolution quasi hatten. Und jetzt quasi alle sogenannten Monster, und es wird auch eben nicht spezifiziert, was sind denn überhaupt Monster, aber alle Monster sind aus der Stadt. Und das Ganze ist eben ein wahnsinnig sicherer Ort. Und für sie als Transmädchen zum Beispiel, sie kommt super einfach an Hormone und an, also so ihre Eltern akzeptieren sie. Es ist eine, also insofern eine quasi scheinbare Utopie. Sie kann auch als junge Frau eben nachts auf die Straße, ohne sich irgendwie Gedanken darüber machen zu müssen. Und sie und ihr bester Freund heißt, Redemption. Und genau, die sind dann aber einer Sache auf der Spur, nämlich malt Jam auch wahnsinnig gerne, wie ihre Mutter. Die ist bitter. Und eines Tages steigt ein Wesen, eine Kreatur aus einem Bild heraus und das heißt Pet. Und Pet sagt, meine Anwesenheit quasi bedeutet, es gibt noch Monster in Lucille. Und eben ist es so dieses ganze Ding, so was macht einen Menschen zu einem Monster? Was ist, also so, was macht eine Utopie aus? Was macht ein perfektes System aus? Und eben so wie werden auch Dinge weiterhin vertuscht, egal wie wundervoll das so scheint. Ich fand es wirklich sehr gut. Und ja. Wie viele Bücher hast du noch? Ich habe zwei.
Ich habe noch eins.
Okay, dann mache ich direkt weiter und dann machst du eins und dann, weißt du, dann hast du...
Ja, okay.
Dann habe ich das nächste. Das ist auch relativ schnell. Pageboy von Elliot Page. Kennt ihr vielleicht, ist ein Schauspieler. Das ist seine Memoiren, Autobiografie. Und eben das schildert er, also ich weiß nicht, Elliot Page kennt man von der Umbrella Academy, von Juno zum Beispiel. Er hat sehr viel, also ich mag ihn ganz gerne als Schauspieler. Ich bin jetzt nicht so krass im Serien-, Filme schauen, Game drin, aber man kennt Elliot Page. Ja. So, das, genau, und in seinen Memoiren geht es eben sehr viel so um seine Selbstfindung, wie er sich erst als queer und dann noch als trans geoutet hat und wie er sich auch so gefunden hat. um so die ganzen Machtverhältnisse in Hollywood und auch wie er zum Beispiel oft missbraucht wurde für Jobs. Es geht um sehr viel um Körperbild, aber eben auch sehr, sehr viel um so queere Liebe, queere so Sicherheit und Selbstliebe. Und ich fand es wirklich schon sehr schön. Ja, obwohl es auch heftig ist, muss ich dazu sagen. Also es war sehr heftig, aber auch sehr schön.
Ja, also mein nächstes Buch ist Sunbearer Trials von Aidan Thomas. Der hat auch Cemetery Boys geschrieben, kennt man vielleicht. Das ist ein YA-Fantasy-Roman und der erste Teil einer Duologie. Die Fantasy-Welt ist ein bisschen von Mexiko inspiriert und in dieser Welt muss zu Beginn jedes neuen Jahrzehntes die Kraft der Sonne erneuert werden. Und dafür werden 10 Demigötter zwischen 13 und 18 Jahren von Sol höchstpersönlich ausgewählt, um an den Sunbearer Trials teilzunehmen. Genau, und Protagonist dieses Buches ist Theo, ein 17-jähriger Jade-Demigott. Und er ist der Transgender-Sohn von Quetzal, die Göttin der Vögel.
Süß.
Genau. Das ist wohl ein sehr süßes Buch.
Ja, genau. Ich habe es angefangen. Das letzte, was ich noch habe, ist Light from Uncommon Stars von Rika Aoki. Und das ist so Fantasy, Sci-Fi. Es ist super fun. Es geht um Chizuka, die einen Pakt mit dem Teufel hat. Sie ist so, wie nennt man das? Sie ist so sehr krasse Geigerin, Violinistin. Und weil sie ist so krass, weil sie eben diesen Pakt mit dem Teufel hat. Und das ist dann wie so eine Art Pyramid-Scheme, dass sie 7 andere Leute anwerben muss, einen Pakt mit dem Teufel zu begehen und dann ist ihre Seele wieder frei. Und es ist super fun. Und sie hat eben schon 6 und trifft dann auf 2 verschiedene, also zuerst eben trifft sie auf Katharina Nguyen, das ist eine Trans-Ausreißerin aus so ihrer Heimat. Und sie ist quasi so die perfekte Kandidatin, weil sie hat auch sehr viel Talent und sie sieht halt so, also so Shizuka Satomi sieht da so sehr viel, ne, so, oh, ich fühle schon, wie meine Seele quasi befreit wird. Und dann trifft sie noch Landran, das ist eine zurückgezogene Raumschiffkapitänin und auch, ich glaube, sie hat auch 3 oder 4 Kinder, ich habe vergessen, und in die verliebt sie sich und diese 3 Frauen bilden dann so eine Art Found Family und es ist sehr, sehr süß und eben von den 3 Hauptfiguren ist eine eben trans, ich mag sehr gerne, es ist sehr hoffnungsvoll, sehr so, sehr viel mit so, sie reisen durchs Weltall und sie haben einen Pakt mit dem Teufel. Also es ist gleichzeitig so, weißt du, so sehr Sci-Fi, aber auch super absurd eigentlich. Ich fand's toll, persönlich.
Sehr süß. Ja, das klingt sehr süß. Was ist denn unsere nächste Kategorie?
Wollen wir mit Nicht-Binär oder mit Queer weitermachen? Mit Nicht-Binär vielleicht, oder? Weil das passt dann so in die Trans-Kategorie rein, checkst du?
Ja, ja.
Okay, dann würde ich anfangen. Ich habe 2 bei Nicht-Binär mir rausgesucht.
Ich habe 1.
3. Dann fange ich auf jeden Fall an. Okay, wir fangen an mit The Bruising of Kilwa von Nassim Jamnir. Das ist Fantasy, aber auch sehr historisch inspiriert, nämlich von einer so persisch inspirierten Welt. Und es ist eine queer-normative Welt. Das heißt, es ist normal, queer zu sein und das finde ich sehr toll. Und die Hauptfigur Firuze Jafari ist nicht binär und auch eine geflüchtete Person, die eben in diese Stadt kommt. Und so, es geht auch sehr viel um Magie und Rassismus und so, keine Ahnung, Politik, Gender, sehr, sehr, es ist crazy. Und ich wage mich zu erinnern, dass sie auch Aro Ace ist, aber ich bin mir nicht sicher, also nehmt das nicht. Aber so, auf jeden Fall, die Hauptperson ist nicht binär und benutzt They-Them-Pronomen. Und es ist ein sehr kurzes Buch, ich glaube 170 Seiten nur, aber sehr fun, sehr süß. Und vor allem halt sehr so, ich weiß nicht, ich mag Bücher, wo so es um Ungerechtigkeit geht und dann wie diese, also eben so wie Menschen sich dagegen auf Dingsen auf, oh, es ist zu warm für mein Gehirn, es tut mir leid, aber so, du verstehst, was ich meine, ne?
Oder so.
Ja. Also auflehnen, das ist das Wort, genau, ja. Möchtest du?
Genau, das nächste Buch ist Gender Queer von Maya Kobabe.
Kobabe,
ich weiß es nicht.
Tja, egal.
Ich habe es immer als Kobabe gelesen. Aber
ja, aber eben, das ist das Ding mit Lesen, oder?
Naja. Genau. Jedenfalls, das ist ein Graphic Novel und es sind quasi die Memoiren von Maya. Und da wird er ist.
Das ist auch das Ding. Die Pronomen habe ich auch gelesen und es ist E-I-R-E-N.
E-M.
E-M, ja. Und Elian meinte gerade, es ist quasi wie they, them, nur ohne das TH, also
so AM. Hätte ich das jetzt gelesen. Zumäßig. Aber ich finde es super schwer, ja, das auszusprechen.
Halt, ja, zum Lesen, aber ja. A, R.
E,
Das ist halt das Ding mit Englisch und wir sind so Muttersprache Deutsch. Es ist, naja, sorry.
Naja, jedenfalls. Da wird Mayas Kindheit und Jugend und Erwachsenenwerden dargestellt. Und quasi so die Realisation und all die Anzeichen, dass so Maya genderqueer ist. Und quasi zu dann zu der nicht-binären Identität findet und ich weiß nicht.
Und asexuell.
Genau, und gleichzeitig die Realisation, asexuell zu sein und diese gesamte Entwicklung. Und ich finde, es ist sehr schön dargestellt und es gibt viele so kleine Anekdoten. Mhm. Und auch dadurch, dass es ein Graphic Novel ist, gibt es halt so sind es halt immer so kleine Abschnitte und aber auch, also wenn man selber asexuell ist oder trans oder so, kann man sich auch mit vielen von diesen kleinen Anekdoten dann sehr gut identifizieren.
Das fand ich auch. Es war sehr, hat einerseits so sehr viel, ich habe mich oft wiedergefunden, aber gleichzeitig auch oft nicht. Aber ich fand das irgendwie sehr schön, weil es so gezeigt hat, so wir haben auch viel gemeinsam, aber so trotzdem sind alle asexuellen oder nicht-binären Erfahrungen ja auch unterschiedlich, weil es unterschiedliche Menschen sind, lol. Aber irgendwie, ja,
genau.
Es war trotzdem
genau.
Sehr, sehr schön, ich weiß nicht.
Ja, voll.
Ich habe noch The Empress of Salt and Fortune von Niveau, beziehungsweise, wie heißt denn diese ganze, also es ist eine Reihe, die hat mittlerweile, ich weiß nicht, 7 Teile oder so. Ich glaube, The Singing Hills Cycle oder so, oder Reihe heißt sie auf jeden Fall. Und das ist ein sehr kurzes Buch, also ich hatte 120 Seiten oder so. Und es ist auch so Fantasy. Und es geht um Chi. Chi ist Mönch, beziehungsweise, also Chi benutzt they, them Pronomen, aber auf Englisch, ich habe es auf Englisch gelesen, ist halt immer Monk benutzt. Und ich weiß halt nicht, ob man Mönchin gendern kann. Einmal an sich.
Gibt es weibliche Mönchin?
Nee, eigentlich Mönchin, ich weiß nicht. Also Chi ist Mönchin, Fragezeichen. Und das Ganze spielt in einer Welt, die sehr inspiriert ist vom imperialen China. Und Chis, oder beziehungsweise die Aufgabe der Mönchinnen ist es quasi, verlorene Geschichte wieder oder also generell einfach wie so eine Art Archiv aufzubauen. Und weil eben, das ist so, das wird so angedeutet, dass halt durch das vorherige Regime, ja, es ist sehr verpönt war, aus der Geschichte zu lernen, lol. Und eben, und jetzt herrscht, beziehungsweise herrschte eine erste Frau das erste Mal, eben The Empress of Salt and Fortune. Ihren Namen erfährt man, glaube ich, nie, oder? Ich weiß nicht. Und Chi reist eben in die Hauptstadt oder reist in Richtung Norden, um dann diese Geschichten aufzusammeln oder also so, ja, zu sammeln und trifft dann auf Rabbit, das ist, oder eine alte Frau, die nennt sich Rabbit und in einem Tempel, wo diese ihr dann erzählt, so, dass sie die Dienerin von dieser Kaiserin war und eben ihre Geschichte und es ist super schön, es ist sehr, sehr feministisch. Es ist auch, ich fand's sehr, sehr schön, es hat so ein sehr, obwohl es um sehr heftige Themen geht, hat es ein sehr cozy Gefühl irgendwie, weil es auch gleichzeitig so Alltagsszenen quasi immer dargestellt werden. Ich fand es echt süß zu lesen. Und eben, es auch, geht total schnell. Genau. Dann habe ich noch, ist es hier schon beim nächsten? Ja, ich glaube, das war es mit nicht-binären Büchern, oder? Haben wir noch irgendeins? Ich meine, Aufzeichnungen sind wirklich crazy. Die sind, naja, ich glaube, wir können auf jeden Fall eigentlich weitermachen, oder?
Ist dann mit unsere nächste Kategorie, haben wir Inter schon gemacht?
Nee, ich würde auch mit Queer weitermachen. Stimmt, eine Sache, die ich auch nicht gelesen habe, noch zu nicht-binär, ist My Life in Sea Creatures. Das ist auch so, ja, Non-Fiction-Memoiren-mäßig, eben wie gesagt, habe ich nicht gelesen, wurde mir empfohlen. Und die Hauptperson ist wohl nicht-binär und es geht um so sehr viel Wissen über Meere. Also Leute, die sehr in so Ozean-Gedöns drin sind, die werden das mögen. Ja, genau, machen wir weiter mit Queer.
Ja.
Da haben wir einmal The Fifth Season. Da werden Leo und ich eine eigene Radiosendung dazu machen müssen, weil das ist aber wirklich eine heftige Geule-Reihe. Das ist ein Trilogie oder Trilogie? Seit den Känguru-Chroniken weiß ich nicht mehr, ob es actually Trilogie oder Trilogie heißt.
Es heißt Trilogie.
Es heißt Trilogie, okay. Auf jeden Fall. The Fifth Season von N.K. Jemisin. Das ist auch so Sci-Fi-Fantasy. Wie gesagt, in Depth reden wir da nochmal drüber. Es ist sehr gut. Basically, es geht um eine Apokalypse, wo eine Frau namens Esun ihre Kräfte, sie kann so quasi die Elemente, irgendwie die Erde und so weiter und auch ein bisschen die Luft manipulieren. Und sie muss sich verstecken, weil es eben sehr viel Vorurteile gegen Menschen wie sie gibt. Ja, ich glaube, aus Zeitgründen kann ich nicht noch mehr sagen. Es ist aber super komplex. Es hat ein richtig interessantes so einen Umgang mit Magie und eben die Hauptperson ist Poli. Es gibt eine Poli-Beziehung an einer Stelle. Es gibt eine Trans-Nebenfigur. Oh, so toll. Sie heißt Tonki. Ich liebe Tonki. Und es gibt andere queere Figuren, queere Beziehungen, queere. Also es ist einfach wundervoll und auch einfach sehr, ja, keine Ahnung. Es geht sehr viel um so Rassismus auch und Kolonialismus. Und ich mochte es sehr, sehr gerne. Und Mutter-Tochter-Beziehung. Und Found Family. Toll. Und als nächstes haben wir The Long Way to a Small Angry Planet von Becky Chambers. Ja.
Ja.
Das ist auch Sci-Fi. Beziehungsweise auch der erste Teil von einer Reihe, der heißt Wayfarer, wie das Raumschiff. Das geht nämlich um die Gruppe, die das Raumschiff Wayfarer durchs All steuert. Sehr Found Family, sehr queer. Und also die Hauptperson ist Rosemary, die so von ihrer Vergangenheit wegrennen will. Es gibt, also keine Ahnung, es gibt Aliens, es gibt Sissix, die ist so ein Reptilmensch mäßig. Und es ist sehr süß. Ja. Ich glaube, viel mehr muss ich dazu nicht sagen.
Wir haben auch nicht.
Eben, so ich wollte gerade sagen, Zeit, eben aus Zeitgründen. Aber es war sehr süß. Und eben die beiden Bücher haben jetzt zum Beispiel in der queeren Kategorie, weil es einfach, also weil einmal es nicht spezifisch sozusagen benannt wird, beziehungsweise weil es so viele queere Hauptfiguren gibt, dass es so, dass wir es nicht so einer eigenen Kategorie zuordnen konnten und deswegen queer. Yay.
Wow.
Ja, ich liebe es, wenn in Büchern queere Figuren vorkommen. Deswegen machen wir auch diese Folge. Und meine Fresse. Das letzte, jetzt habe ich das Gefühl, ich laber gerade und ich laber sehr schnell.
Es ist okay. Okay, rede weiter.
Verzeihung.
Wir lieben das queere Labern. Egal, yeah. Jetzt glaube ich.
Ich wollte nur sagen, ich möchte auch, dass du zu Wort kommst. Aber ich glaube, das
nächste Buch ist auch von. Ich habe keine Bücher zu queer, dem Punkt queer vorbereitet, deshalb.
Weil Elian ist nämlich queer. Nein, okay, es reicht. Also, das letzte Buch habe ich auch wieder nicht gelesen. The Impending Blindness of Billy Scott von, oh mein Gott, das ist mir kurz runtergefallen fast, von Zoe Thorogood. Das ist ein Graphic Novel und ich hasse meine eigenen Notizen. Ah, das heißt, das steht für kontemporär. Ich mache immer so Abkürzungen und dann weiß ich später nicht, was ich mit diesen Abkürzungen gemeint habe.
Stabil.
Auf jeden Fall, es geht um eine Künstlerin, die blind wird. Und damit halt umgehen muss. Und dann gleichzeitig Leute für ihre Ausstellung finden möchte, die für sie malen. Aber auch so, wie macht sie jetzt weiter? Und eben so, es ist sehr queer, sehr hoffnungsvoll. Ich, keine Ahnung, würde mir empfohlen.
Fun.
Soll sehr gut sein.
Ja.
Okay.
Wollen wir weitermachen?
Mit Inter?
Ja, genau. Unser erstes Buch ist XOXY, A Memoir. Und das ist ein Non-Fiction-Buch von Kimberly M. Zieselmann. Und Kimberly ist Hausfrau und Mutter. Und
gute, traditionelle Frau, sorry.
Findet dann in ihrem Leben, im Laufe ihres Lebens heraus, dass sie Inter ist und engagiert sich daraufhin für Menschenrechte. Und wird mit ihrem Aktivismus sehr so erfolgreich, dass sie weltweit dafür bekannt wird.
Ich habe auch gemerkt, dass bei Interbüchern sehr, sehr viel so Non-Fiction ist, so ein bisschen, ne? Weil mein erstes Buch sind auch Memoiren. Also ein Aufruf, schreibt mehr Bücher, die auch Fiction sind, mit Interpersonen. Da gibt's eine Lücke, das ist sehr wichtig. Auf jeden Fall, mein erstes Buch ist Nobody Needs to Know von Pigeon Pagonis. Das ist auch eine Intersex-Aktivistin, eben auch Memoiren. Und da geht es so sehr viel, ja, also die Person ist in Chicago aufgewachsen und hat erst so in der College-Zeit, also im Uni-Alter herausgefunden, dass they Inter ist und ist daraufhin eben, da ist dann sehr viel Charme. also es geht sehr viel um dieses Schamgefühl mit dem eigenen Geschlecht und auch sehr viel Schmerz, aber halt auch so diese Selbstfindung und Selbstliebe und das Heilen und halt dieses Gefühl schon als Kind, was eben Pigeon hatte, nicht zu anderen Mädchen in Anführungsstrichen dazu zu gehören. Es geht auch eben um OPs dann später, die Pigeon als Kind erfahren hat. Also es ist auch da vielleicht die Triggerwarnungen am besten durchlesen, bevor ihr das liest, aber eben sehr gut. Und eben es ist so ein bisschen so ein Aufruf gegen das binäre Geschlechtersystem und keine Ahnung, die eigene Wahrheit auszuleben, das eigene Leben so zu leben. Und das war sehr, sehr schön. Keine Ahnung. Du möchtest weitermachen?
Ja, unser letztes Buch.
Nö, ich habe noch eins.
Ah ja, okay.
Also unser vorletztes Buch.
Entschuldigung. Unser vorletztes Buch ist tatsächlich ein Fiction-Buch.
Aber es hat halt sehr lange gebraucht, Fiction-Bücher mit Interfiguren zu finden, nach wie vor Aufruf.
Ja, ja. Aber genau, dieses Fiction-Buch lässt sich in die YA-Kategorie einsortieren. Achso, ja genau, der Titel. es heißt Icarus und es ist von Kay Ankrum geschrieben. Genau.
Geht es da etwa um Icarus, also aus der griechischen Mythologie?
Ja.
Wow, krass. Verzeih, verzeih.
Also Icarus ist quasi ein Kunstdieb.
Es ist also quasi voll der Mythe nachempfunden. Entschuldigung. Also, wie damals auch. Es reicht. Also es ist quasi eine Nacherzählung, oder wie? Oder ist es ein...
So, ich habe es nicht so ganz genau verstanden. Ich habe das Buch tatsächlich nicht gelesen.
Nein, krass.
Ja, aber es heißt, dass Icarus ein Kunstdieb ist und Kunstwerke durch Fälschungen ersetzt. Und im Laufe des Buches verliebt er sich in Helios.
Ist es nicht der Sonnengott oder so?
Ja.
Der eine, ja.
Genau. Also ich glaube nicht, dass er sich tatsächlich in den Sonnengott verliebt.
Aber ist es nicht? Sorry.
Helios ist tatsächlich Inter. Und hier haben wir eine Repräsentation einer Interperson in einem Fiction-Buch.
Ich habe auch ein Fiction-Buch, nämlich An Unkindness of Ghosts von River Solomon. River Solomon schreibt wirklich gute Bücher. Ich habe zwei Bücher von denen gelesen, aber so trotzdem noch The Deep, auch sehr gut. Und An Unkindness of Ghosts ist so Sci-Fi, dystopisch. Es geht um Esther, das ist eine Jungfrau, die auf einem Raumschiff lebt. Wie heißt sie? Mathilda, das Raumschiff? Heißt irgendwie USS Mathilda, glaube ich. Auf jeden Fall irgendein Name mit M. Ich glaube, Mathilda war es. Und sie lebt quasi im untersten Milieu oder auf der untersten Ebene quasi und ist also auch im sozialen Gefüge ziemlich weit unten. Was einmal halt am Rassismus liegt, weil sie eine sehr dunkelhäutige schwarze Frau ist. Und außerdem auch sehr androgyn gelesen wird. Und das liegt einerseits eben am Rassismus. Ich mag es sehr gerne, wenn so. Also es wird sehr, ich finde es sehr so vielschichtig, dieser Rassismus so benannt und wie er sich auch so äußert und eben, dass zum Beispiel halt auch schwarze Frauen sehr oft maskuliner gelesen werden, zum Beispiel auch sehr in unserer Welt genauso. Keine Ahnung, fand ich gut. Aber halt auch gleichzeitig wird sie auch sehr androgyn gelesen, weil man, wie sie später herausfindet, inter ist, also hormonelle Abweichungen hat quasi. Und eben, sie ist auch autistisch. Ich glaube, sie ist nicht explizit autistisch, aber sie ist so dick autistisch gecodet. Ja, ich habe es auf jeden Fall, also ich habe sie sehr so interpretiert. Ich bin mir halt nicht mehr sicher, ob so das Wort autistisch fällt gerade. Aber ja, es ist außerdem queer, so sie hat, also ich, sie ist sehr, sie ist ja queer und so, ich, ja, hat auf jeden Fall, eben uns ist so sehr viel so mit ihrem medizinischen Interesse und dass sie eben diese Aufstiegschancen einfach nicht hat als schwarze Frau und eben deswegen ist es auch sehr viel, also es geht auch sehr viel um so eben Medizin, so technische Dinge, auch wie sie denkt, einfach sehr, sehr schön. Und so dieses, ach, das Ganze ist wirklich, wirklich toll. Und eben River Solomon ist nicht binär, ich glaube auch selber inter. Ja, und das, also mag ich sehr gerne. Genau. Wow. Dann haben wir das A noch. Das steht für
LGBTQIA.
Das steht für aromantisch und asexuell. Und ich glaube sogar eigentlich noch Agender.
Ja.
Bin ich mir gar nicht sicher. Aber Agender ist für uns in der nicht-binären Kategorie mit abgedeckt. Das heißt, wir haben jetzt auch keine Bücher mit Agender-Hauptfiguren, sondern Aro und Ace.
Genau.
Damit können wir... Womit fangen wir an? Ich habe, glaube ich, 2 Bücher. Du hast mehr,
maybe.
Ich
habe auch 2 Bücher.
Du kannst gerne anfangen.
Alright. Das erste Buch, was ich habe zum Thema Aro und Ace, ist Loveless von Alice Oseman.
Loveless. Ich fand es gerade lustig, wie wir am Anfang gesagt haben, ja, Bücher, die nicht so oft empfohlen werden. Und ich habe das Gefühl, dass Loveless sehr oft empfohlen wird. Aber es ist halt auch ein gutes Buch.
Ja, ich habe es nicht gelesen tatsächlich, aber...
Aber Maro wird dich zwingen, das zu lesen. Nein, das ist okay.
Nein, ich mag Alice Oseman sehr gerne.
Und ist auch die Autorin von Heartstopper. Ich bin mir gar nicht sicher. Ist Alice Oseman nicht binär? Habe ich gerade eine Cis-Person misgendert?
Ich glaube nicht. Aber keine Garantie hier.
Also.
Jedenfalls, Loveless ist auch ein YA-Roman. Es geht um Georgia. Die hat sich in ihrem Leben noch nie verliebt und keine romantischen Erfahrungen gemacht. Und als sie dann an der Universität startet, setzt sie sich das Ziel, Liebe zu finden.
Romantische Liebe.
Genau. Und kommt dann aber Stück für Stück zur Realisation, dass sie nicht keine romantische Liebe mehr sucht, weil sie aromantisch ist und asexuell. Und das hat wohl auch sehr viele süße, queere Nebenfiguren und...
Ich erinnere mich honestly nur noch an, wie hießen sie, Pip und Ifogore. Also so, eine ist lesbisch und die andere Pan. Das sind Nebenfiguren auf jeden Fall. Ja, sorry.
Ja.
Ich unterbreche dich die ganze Zeit.
Nein, es ist okay. Mache weiter mit deinem nächsten
Buch. Ich habe Common Bonds von sehr vielen AutorInnen, 19 AutorInnen, die ich nicht alle vorlesen werde. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung, die habe ich gelesen. Die heißt, glaube ich, Common Bonds und der Untertitel ist so Speculative, Aromantic. Vergessen. Also es sind Kurzgeschichten und Gedichte von AutorInnen über aromantische Figuren. Und ich fand das sehr schön, wie so, keine Ahnung, es waren sehr viele verschiedene Aro-Perspektiven. Ich hatte das Gefühl... Wenn ich mich gerade richtig erinnere, dass es halt auch vor allem nicht-binäre und weibliche Hauptfiguren waren. Das heißt, ich glaube, es gab auch welche mit männlichen Aro-Figuren, aber so deutlich weniger. Was aber auch keine Kritik ist. So. Es ist trotzdem sehr, sehr gut, dass es das gibt. Und manche von diesen Kurzgeschichten mochte ich sehr, sehr gerne und manche eher nicht so gerne. Ich glaube, gerade bei der ersten war mein Problem, dass sie so gewirkt hat, als wäre einfach nicht, also als hätte man nochmal drüber lesen können. Weil so zum Beispiel... Ich weiß nicht, es waren sehr viele so Rechtschreibfehler, Grammatikfehler drin. Und die Hauptfigur benutzt der Pronomen an einer random Stelle. Und ich habe es auch nochmal nachgelesen. Und es ist wirklich, also es ist so, dass es auf diese Person direkt bezieht ist. Und da steht einfach so ein She oder ein Hörpronomen. Und das hat mich ein bisschen irritiert. Das fand ich ein bisschen schade, dass halt gerade bei der ersten Geschichte so, also so, eben so, weißt du, so, wie sagt man, halt nochmal jemand drüber hauen.
Hätte drüber schauen können.
Genau, danke. Deutsche Sätze, Alter. Und trotzdem, genau, also wenn man, und das war trotzdem auch eine süße Geschichte, so will ich auch nicht sagen, hier keinen Shade, so. Aber ja, mochte ich nicht so gerne wie andere. Aber so tolle, tolle Geschichten. Ich glaube, die zweite fand ich auch sehr schön. Einfach generell viele verschiedene, so, Perspektiven und, keine Ahnung, auch aromantische und nicht asexuelle Figuren, das fand ich auch sehr interessant, dass es ja auch gibt. Also, und gleichzeitig Aro und Ace, also und das, also keine Ahnung, generell, wie vielseitig halt auch die aromantischen Erfahrungen sein können, fand ich sehr toll, auch mal zu lesen darüber, ja.
Voll. Ein weiteres Buch auf unserer Liste ist Dear Wendy von Anne Zhao. Und das ist auch YA. Und es geht um 2 verschiedene Perspektiven von Aro-Ace-Studentinnen. Und die eine heißt Sophie und sie ist in ihrem ersten Jahr und hat aber ihre Aro-Ace-Identität schon länger akzeptiert. Die betreibt den Dear Wendy Insta-Account. Und es, die zweite Person ist Joe, ist auch im ersten Jahr und hat den Sincerely Wanda Insta-Account. Und diese beiden Accounts haben so ein, gewissermaßen eine Rivalität online, während die beiden Protagonistinnen sich im echten Leben anfreunden und süß über ihre aromantische und asexuelle Identität so bonden.
Ach süß.
Das ja, klingt fun. Es klingt nach einem sehr tollen Buch.
Ich habe noch ein Buch, nämlich Being Ace. An Anthology of Queer, Trans, Femme and Disabled Stories of Asexual Love and Connection. Das ist ein Titel von auch wieder vielen AutorInnen, weil es auch wieder eine Kurzgeschichtensammlung ist. Mit sehr vielen verschiedenen Geschichten über Sci-Fi, Fantasy und Kontemporär hinweg. Und genau, es geht um ganz viele verschiedene wieder asexuelle, also es geht um geht asexuelle Romanzen, um asexuelle Freundschaften, um Leute auch wieder, die Aro-Ace sind und auch trotzdem Liebe empfinden natürlich, weil aromantisch asexuell sein heißt nicht, keine Liebe zu empfinden, sondern nur keine romantische und sexuelle Liebe. Und da gibt es noch sehr viel mehr
Leute. Genau, zum Beispiel platonische Liebe.
Ja, oder generell. Und auch so die Freundschaften, genau, also eben dieses ganze Ace-Spektrum da zu sehen, fand ich sehr süß.
Ja.
Das war's. Also wir haben nun die Liste abgearbeitet.
LGBTQAA+.
Also das Plus nicht. Das aber Plus, das Plus ist war ja im Queer so ein bisschen. Egal.
Ich meine, das Plus war überall mit drin. Ja. Weil so.
Es steht für, ne? Genau. Egal, es tut mir leid. Auch aus Zeitgründen können wir natürlich nicht noch mehr.
Nun, wir werden unsere sehr lange Liste mit Büchern vermutlich auf Instagram hochladen.
Und maybe auch in so die Beschreibung.
Und in die Beschreibung auf der Website, ja. Genau.
Damit so nicht Leute hier die ganze Zeit mitschreiben müssen, so wie so einen, ja.
Genau. Und dann könnt ihr nochmal die ganzen Titel und AutorInnen nachlesen.
Das war's von uns.
Und das war's von uns. Wir sind Radio Pride Time. Das
ist auf Radio Dreieckland, 102,3 Megahertz natürlich.
Genau, die queere Jugendsendung der bunten Jugend.
Kommt zum CSD. Kommt nach Erfurt und widersetzt euch der AfD.
Genau. Die bunte Jugend trifft sich jeden Donnerstag um 18 Uhr in der Rosa Hilfe.
Auch morgen wieder.
Auch morgen wieder, genau.
Morgen ist der, also heute ist der 17.06.2026 und morgen ist der 18.06.2026. Weil man weiß ja nie, wenn Sachen im Radio kommen, ob sie so uralt sind oder so.
Genau.
Aber auf jeden Fall. Fun Times.
Genau, und wir gehen auch am Samstag zusammen zum CSD Freiburg.
Und natürlich, schreibt uns doch gerne, falls ihr Verbesserungsvorschläge, andere Vorschläge, falls ihr uns sagen wollt, wie toll ihr uns findet, eine DM auf Instagram, radio.pridetime oder unterstrich, verdammt, oder eine
E-Mail an
pridetime@rdl.de.
Genau.
Ja, das wir freuen uns.
War's von uns. Wir sind Elian.
Wir heißen tatsächlich radio.pridetime, ich habe es gerade nachgeschaut. Hallo, auf
willst du auch noch deinen Namen sagen?
Nee.
Okay.
Ich will anonym bleiben. Also ich bin Maru.
Ich habe meinen Namen schon gesagt, ich bin Elian.
Ach, Elian, hallo, ich bin Maru. Und wir heißen euch, wir verabschieden euch und wünschen euch einen wundervollen weiteren Abend. Lest schwule Bücher, nicht nur schwule, lest queere Bücher. Seid queer. Wenn ihr nicht queer seid, das ist auch okay, aber dieser Monat ist halt leider Pride Month, also so. Warum hört ihr diese Sendung? Nein, es ist sehr gut. Oh mein Gott. Es ist sehr gut, wenn ihr nicht queer seid und trotzdem
diese Sendung hört. Wir reden uns queer ins Verderben.
Ja. Ich habe nichts gegen nicht queere Menschen. Wir haben euch lieb. Kümmert euch gut um euch selber. Seid lieb zu den Menschen in eurem Leben.
Genau.
Nicht zu allen, vielleicht, wenn sie es nicht verdient haben, aber seid...
Sterbt nicht in der Hitze die nächsten Tage.
Ja. Oh Gott. Ja.
Nun, das war's von uns.
Au revoir. Ciao. Ich habe manchmal das Gefühl, dass so Flüstern Loki so anstrengend sein kann. Es tut mir leid, wenn ich manchmal so einflüster. Das könnt ihr zum Beispiel auch uns als E-Mail schreiben, falls euch das gestört hat. Nun denn. Tschüss.
Und hier noch eine kleine Ergänzung. Und zwar sind wir dringend auf der Suche nach neuem Zuwachs für unsere Sendung. Das heißt, wenn du da draußen Bock drauf hast, ein bisschen queeres Radio zu machen, dann schreibe uns doch gerne eine E-Mail oder auf Instagram. Und ja, dann kannst auch du ganz bald Teil dieser tollen Sendung sein. Genau. Ciao, ciao.